Hagar Baumgarten, Jerusalem. Vortrag am 28.05.2022. GEP-Konferenz in Nürnberg. Widerstand im Apartheid-System, Optionen und Szenarien. Ein persönlicher Blick aus Jerusalem. Einführung. In meinem Beitrag heute sind zwei zentrale Themen angelegt. Erstens. Mein persönlicher Blick. Da ich viele Erfahrungen als Jerusalemerin gesammelt habe, dort lebe ich immerhin seit fast 40 Jahren, so in etwa die Hälfte meines Lebens, höre ich oft von meinen palästinensischen Freunden, ich sei eine Palästinenserin. Das betrachte ich natürlich als extreme Hochschätzung. Trotzdem bleibe ich eine absolut privilegierte Ausländerin in Jerusalem, die zum Beispiel jederzeit ihre Koffer packen und abreisen kann. Dazu kommt mein Aussehen, das mich für Soldaten an Armeekontrollen eher als Israelin, ja sogar als Siedlerin identifiziert. Positiver Rassismus winkt mich dann meist problemlos durch jede auch noch so extreme Absperrung. Für meinen Beitrag heute ist jedoch entscheidend, dass mir mein Leben in Jerusalem und in der Westbank, Lehre an der Universität Birzeit, die einzigartige Chance gab für jahrzehntelange, durchaus persönliche Beobachtung, oft teilnehmende Beobachtung, wie wir es in den Sozialwissenschaften nennen. Dazu kommt, dass ich als Historikerin und Politologin geschult bin. Zweitens. Es geht um Widerstand gegen Besatzung. Beginnen wir mit der Frage der Konzeptualisierung. Israelische Kollegen formulierten vor Jahren den Begriff das Ding, das keinen Namen hat, für die seit 1967 andauernde israelische Besatzung über Westbank mit Ost-Jerusalem sowie den Gazastreifen. Neu seit 2020-2021 ist die Konzeptualisierung dieser Besatzung als Apartheid-System. Schon jetzt möchte ich vorwegnehmen, dass nicht Apartheid, sondern Kolonialismus, speziell Siedlerkolonialismus, entscheidende neue Begriffe sind. Palästinensische Wissenschaftler, vor allem Fayyad Sa'ug, waren ihrer Zeit weit voraus. Schon 1965 analysierte Sa'ug Israel als kolonialen Siedlerstaat. Gefolgt wurde er von Maxime Rodinson, dem französischen marxistischen Sozialwissenschaftler Ende der 60er Jahre, mit der Publikation seines Buches Israel, ein kolonialer Siedlerstaat? Dank schulden wir ganz aktuell Moshe Machover, einem der Gründer der israelischen linksradikalen Organisation Matzpen, der seit langen Jahren in London lebt und dort als Mathematiker gelehrt hat. Machover argumentiert überzeugend, dass der Konflikt zuerst und vor allem ein kolonialer Konflikt zwischen zionistischen Kolonialisten und palästinensischen Kolonisierten sei. Apartheid, so Machover weiter, sei ein Aspekt derartiger kolonialer Konflikte und ein sehr wichtiger, nicht mehr und nicht weniger. Aber das hat Rania Muharib heute Morgen sicher im Detail aufgezeigt. Ehe wir von Optionen und Szenarien sprechen, ist es notwendig, einen Blick auf historische Prozesse sowie auf die aktuelle Lage zu werfen. Denn nur auf diesem Hintergrund können Optionen und Szenarien entwickelt werden. Aktuelle Lage. Nach den vielen Vorträgen, die Sie schon gehört haben, möchte ich nur die für meine Argumentation relevanten Aspekte herausgreifen. Erstens. Was für Formen des Widerstandes gibt es in Palästina, vor allem seit dem Scheitern Oslos? Zweitens. Wer leistet Widerstand, wo und wie? Drittens. Wie kann, ja muss es weitergehen? Viertens. Was können wir aus der aktuellen Gegenwart schließen? Beginnen möchte ich ganz aktuell mit der Erschießung, präziser mit dem kaltblütigen Mord an der palästinensischen Korrespondentin von Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, die auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, wie übrigens viele ihrer Landsleute. Vorweg möchte ich betonen, dass sie nur die bis dato letzte in einer Reihe von Angriffen gegen und Tötungen, ja Ermordungen von Journalisten durch die israelische Armee ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Morden und Töten tagtäglich weitergeht. Die Lügen und die Beschönigungen durch die Armee und die Regierung hören nicht auf. Und das, obwohl Al-Jazeera, Walid al-Omari, fast zeitgleich mit Bezalem, danach AP und CNN und zuletzt die Washington Post überzeugend zeigen konnten, dass Shirin von einem Scharfschützen der Armee gezielt ermordet wurde. Und nicht genug damit. Die israelische Polizei und der israelische Geheimdienst gingen mit voller Brutalität gegen die Trauernden in Jerusalem vor. Zuerst gegen die Familie von Shirin in ihrem elterlichen Haus, danach gegen den Trauerzug, Trauernde und Sargträger, der vom St. Josef Krankenhaus in Ost-Jerusalem bis zum Ort ihrer letzten Ruhe direkt außerhalb der Altstadt aufbrechen wollte. Sogar als Massen von Trauernden von der Kirche in der Altstadt, in der Trauergottesdienst abgehalten wurde, über das Jaffa-Tor bis zum orthodoxen Friedhof direkt außerhalb der Mauern der Altstadt zogen, wurden sie von der Polizei, vom Geheimdienst und von rechtsextremen Israelis angegriffen und belästigt. Nicht vergessen sollten wir aber auch den immer noch sehr aktuellen Ausbruch von 6 palästinensischen Inhaftierten aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Gilboa im September 2021. Der Ausbruch wurde möglich durch geradezu unglaubliche, an ein Wunder grenzende Anstrengung und miteinander verschworen sein bis zum erfolgreichen Ausbruch 5 Häftlinge des islamischen Dschihad zusammen mit Zakaria Zubaydi aus dem Flüchtlingslager in Jenin. Zubaydi gehört den Fateh al-Aqsa-Brigaden an und war aktiv im palästinensischen Freiheitstheater in Jenin. Innerhalb weniger Tage wurden alle wieder gefasst und von neuem inhaftiert. Dem gelungenen Ausbruch folgte ein klägliches Scheitern, weil die Infrastruktur zur Hilfe der Gefangenen, die sich selbst befreit hatten, draußen schlicht fehlte und weil alle 6 ausschließlich auf sich alleine gestellt waren. Vor allem das Letztere ist absolut symbolisch für den Widerstand gegen Besatzung, Apartheid und Siedlerkolonialismus heute. Auf der einen Seite individueller, geradezu heldenhafter Widerstand gegen die Besatzung und ihre Gewalt, auch wenn ich als Deutsche natürlich meine Probleme habe mit dem Begriff Helden. Auf der anderen Seite das Fehlen eines breiten, aktiven und kontinuierlichen Rückhaltes für den Widerstand in der Gesellschaft, bis dato zumindest. Gilboa symbolisiert so den Ausbruch aus dem kleinen Gefängnis in Gilboa ins große Gefängnis draußen. Nach der erneuten Inhaftierung folgte die erzwungene Rückkehr ins kleine Gefängnis. Die Rolle, die die palästinensische Autorität und ihre Sicherheitskräfte dabei gespielt haben, möchte ich heute nicht thematisieren. Kurzer historischer Rückblick. An dieser Stelle ist ein eher kurzer historischer Rückblick notwendig, der erklärt, wie die palästinensische Gesellschaft an diesem Punkt angekommen ist. Eine mehr in die Tiefe gehende Analyse finden Sie in meinem Artikel Das System Oslo und der Krieg gegen Gaza in der leider inzwischen eingestellten Zeitschrift Inamo, Inamo 79, 2014, 34-38, sowie in meinem bei Herder in Freiburg 2013 erschienenen Buch Der Kampf um Palästina. Was wollen Hamas und Fatah erste, 1987-90, und zweite Intifada, 2000-2003, und Oslo, 1993 folgende. In der ersten Intifada, dem ersten landesweiten Aufstand der Palästinenser gegen die Besatzung von 1967, leistete die gesamte Gesellschaft Widerstand gegen die immer unerträglichere Unterdrückung durch Israel. Der Aufstand wurde letztendlich niedergeschlagen, wobei Yitzhak Rabin als Verteidigungsminister eine verhängnisvolle Rolle spielte. Zuerst erließ er schon nach wenigen Monaten des Aufstandes im Frühjahr 1988 den Befehl, dass die Soldaten der Armee die Knochen der Aufständischen, die sie stellen konnten, brechen sollten. Dann machte er im Sommer desselben Jahres die Aktivität in den Intifada-Komitees illegal und strafbar und brach damit noch vor Ablauf des ersten Jahres des Aufstandes das Rückgrat der Intifada. Ich konnte an der Hebräischen Uni in Jerusalem selbst hören, wie er dieses Vorgehen in einem Vortrag ankündigte. Oslo, der angebliche Osloer Friedensprozess, erwies sich als Nonstarter. Schon wenige Monate nach Unterzeichnung der Verträge war er infolge des von einem Siedler verübten Massakers von palästinensischen Gläubigen in Hebron in der Ibrahims Moschee gescheitert. Auch hier spielte Rabin, inzwischen Premierminister, eine zentrale Rolle. Er nutzte diesen Wendepunkt nicht zum Abbau von Siedlungen, obwohl er dafür breite Unterstützung aus der israelischen Gesellschaft hatte. Die Siedlungen blieben bestehen und kontinuierlich weiter ausgebaut. Damit aber wurde deutlich, dass Rabin trotz Oslo letztendlich nicht bereit war zum Frieden mit den Palästinensern auf der Basis der Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates. Genau diese Linie verfolgten ausnahmslos alle israelischen Premierminister, die Rabin im Amt folgten. Bis heute. Trotz dieser deutlich zu erkennenden israelischen Politik gegen die politischen Ziele der Palästinenser und gegen die palästinensische Gesellschaft, entwickelte sich seit dem Beginn des Osloer Prozesses eine zusehends stärkere Kooperation zwischen der PA, palästinensische Autorität in Ramallah, oder kurz Sulta auf Arabisch, und Israel, vor allem durch die sogenannte Sicherheitskooperation. Sicherheitskooperation heißt im Klartext, dass die Palästinenser die schmutzige Polizeiarbeit für Israel gegen palästinensische Oppositionelle übernehmen. Auch diese Sicherheitskooperation, die der derzeitige palästinensische Präsident Mahmoud Abbas einmal als heilig bezeichnet hat, besteht bis heute fort. Palästinensischer Widerstand. Auch auf diesem Hintergrund haben die Menschen unter der Besatzung NEE klein beigegeben und sie haben den Widerstand, in welcher Form auch immer, NEE aufgegeben. Einerseits ist da der unerschütterliche Entschluss zu dem, was mein Kollege, der Historiker Adelmanna, Bakwa'a genannt hat, in anderen Worten wir bleiben. Wir sind einfach da. Keiner bringt uns weg. Andererseits beobachten wir einen fortgesetzten Widerstand aus der Gesellschaft heraus. Meine Beispiele heute sind nicht die überall bekannten Beispiele. Vielmehr möchte ich mit Ihnen einen Blick werfen auf Aktivistinnen und Aktivisten und Widerstand leistende Menschen, die oft übersehen oder schlicht gar nicht wahrgenommen werden. Einige dieser Beispiele sind erfolgreich, einige sind kurzfristig gescheitert. Immer neue Anläufe werden kontinuierlich unternommen und sind sicher auch notwendig, wie aus der Gesellschaft hier vor Ort zu hören ist. Ich beginne mit unmittelbar persönlichen Erfahrungen. Da stehen am Anfang meine Kolleginnen und Kollegen in Wirtszeit, die Karrieren in den USA aufgeben, um in Wirtszeit unter den schwierigsten Bedingungen zu lehren, angefangen mit finanziellen Einschränkungen bis hin zu immer neuen Ein- und Ausreiseproblemen, Einreiseverboten etc. Das gilt genauso für meine Kolleginnen und Kollegen in Gaza, die nach ihrer Promotion in Deutschland, wo es durchaus sehr attraktive Arbeitsangebote gab, nach Gaza zurückkehren und dort, trotz immer neuer Kriege, auch bleiben, weil sie sich ihren Studentinnen und Studenten und ihren weniger privilegierten Kolleginnen und Kollegen verpflichtet fühlen. Im selben Atemzug möchte ich meine Studentinnen und Studenten nennen, die an palästinensischen Universitäten studieren anstatt ins Ausland zu gehen. Dort sind sie aktiv in der Politik, nehmen an Wahlen teil, zuletzt Bürzeit vor wenigen Wochen, und organisieren diese zusammen mit der Administration. Vor allem aber bringen sie sich aktiv in ihr oft sehr politisiertes Studium ein. Ich habe sehr positive Erfahrungen machen können, was das Zusammenstudieren und Arbeiten betrifft, auch zwischen eher unwahrscheinlichen Partnern. Für mich bleibt es ein unvergessenes Bild, wie ein Hamas-Aktivist, der damals, 2006/07, eine wichtige Funktion in der Regierung in Ramallah ausübte, eine Ordensschwester aus Ostjerusalem in den Arm nahm und sagte, lass uns kooperieren. Wir wollen miteinander, nicht gegeneinander stehen. Meine Studentinnen in Bürzeit zeichnen sich oft durch großartige Leistungen aus, sowohl in der Feldforschung als auch in der kritischen Verarbeitung ihrer Ergebnisse. Ein Masterseminar, das einzige in meiner langen Lehre, an dem nur Studentinnen teilnahmen, führte sie, oft alte Fatah-Aktivistinnen, zu grundsätzlicher Kritik an der Sulta in Ramallah, an ihrer Korruption und vor allem an ihrer aktiven Verhinderung jeglicher demokratischer Transformation. Hier erlebte ich Veränderungen, die offensichtlich langfristiger Art sind. Vergessen wir nicht die Menschen in Jerusalem. Sie haben nur eine Alternative durchhalten, alles aushalten und ertragen und in ihrer Heimatstadt bleiben trotz alledem. Viele von ihnen gehören zu den Demonstrantinnen und Demonstranten von 2021 bis heute, und auch vorher schon. In Sheikh Jarrah, am Damaskustor und auf dem Haram al-Sharif. Und zuletzt waren sie in großer Zahl, wie schon eingangs thematisiert, auf der Beerdigung von Shirin Abu Akleh. Auch ich konnte dabei sein und ich traf dort viele Freunde, Kollegen und ehemalige Studenten. Nach diesen einführenden Beispielen aus dem Alltag unter der Besatzung, unter Kolonialismus und Apartheid, möchte ich zu meinen zentralen Beispielen übergehen. Davor möchte ich auf meinen englischsprachigen Beitrag verweisen. Mit dem Titel The Struggle for Democratic Sparke under Violent Settler Colonialism and Authoritarian Rule, in Jürgen Mackert, Hannah Wolf and Brian S. Turner, eds. 2021 The Condition of Demographie, vol. 3. Da es auf der nationalen Ebene nur wenige Optionen für Engagement und Veränderungen gibt, hängt zusammen mit der PA, mit der Sicherheitskooperation und mit dem israelischen Apartheid-System, konzentriere ich mich auf die lokale Ebene, wo es in den vergangenen Jahren sehr interessante Veränderungsversuche gab. Ich werde die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2017 am Beispiel des kleinen Dorfes Lasuf, zwischen Ramallah und Nablus gelegen, und der Stadt Nablus genauer anschauen. Und im Mittelpunkt soll der lokale Widerstand, bei dem es um den Kampf für demokratische Veränderung von unten geht, stehen, am Beispiel von Jubbet al-Tibi, einem kleinen Beduinendorf oder besser Beduinenflecken südöstlich von Jerusalem. Lasuf zeigt uns das Engagement der Jugend und die erfolgreiche Überwindung der Kontrolle durch die PA. Nablus steht als Beispiel für einen Versuch auf der Ebene der Elite, die Spaltung zwischen Fatah und Hamas zu überwinden. Den unbestrittenen Höhepunkt bilden sicher die Frauen von Jubbet al-Tibi, allen voran Fadia al-Warsh. Dort sind wir an der Basis und dem Versuch, die steinernen Verhältnisse in einem eher untypischen und nicht zu erwartenden Kontext, Beduinensiedlung, C-Gebiet, zu verändern. Das Beispiel von Lasuf. Lasuf repräsentiert wohl meine engste Beziehung zu einem Beispiel von Widerstand von unten. Mein langjähriger ehemaliger Student und Assistent, Nashat Abdel Fattah, engagierte sich bei den Wahlen 2017. Zum ersten Mal stellten sich nicht die Dorfältesten, die oft eng mit Fatah alliiert oder von Fatah aufgekauft waren, zur Wahl, sondern die Jugend, ja studierte, und zur Überraschung aller, vor allem der Beobachter von außen, speziell in Ramallah, gewinnen sie die Wahlen. Nashat wurde damit zum jüngsten Bürgermeister in der Geschichte von Lasuf. Ihre Ziele waren klar formuliert. Sie wollten Lasuf entwickeln, absolut transparent und demokratisch und mit breiter Partizipation. Ihre Erfolge sprechen für sich. Sie bauten einen großen Raum, in dem das ganze Dorf zusammenkommen und anstehende Probleme diskutieren kann. Der Straßenbau wurde vorangetrieben, ebenso wie der Ausbau von Strom- und Wasserleitungen. Damit erzielten sie eine bessere Versorgung für alle Dorfbewohner. Die Kooperation mit zwei Nachbardörfern ermöglichte die Entwicklung eines Projektes für die Produktion sauberer Energie, das gestartet werden konnte. Schließlich wurde ein kleines Sportstadion gebaut. In Gesprächen mit Nashat und seinem Gemeinderat werden jedoch auch die nach wie vor bestehenden Probleme genannt. Trotz sehr viel Partizipation im Dorf sei es schwierig geblieben, Frauen mit einzubeziehen in die Lokalpolitik. Bis dato sei, vor allem was Fragen der Finanzierung betreffe, die zentralisierte Kontrolle durch das Ministerium in Ramallah ein unüberwindbares Hindernis. Vor allem aber weisen Nashat und seine Mitkämpfer darauf hin, dass Lasuf umringt ist von israelischen Siedlungen. Dies führt immer wieder zu Überfällen und zu direkten Angriffen auf die Bewohner und ihr Eigentum. Wichtig erscheint abschließend, dass Nashat nicht an der Macht klebt. Schon die Amtsführung war rotierend. Nach 2 Jahren gab er den Bürgermeisterposten an einen Mitaktivisten ab. Bei den Wahlen 2022 schließlich ließ er sich nicht mehr aufstellen. Denn es zeichnete sich klar ab, dass seinem Beispiel folgend sich immer mehr junge Leute aus dem Dorf engagierten. Sie gewannen auch 2022 die Wahlen. Wichtig für seine Arbeit, so Naschat abschließend, sei der Aufbau von Vertrauen zwischen Bürgermeister, Dorfgemeinderat und Bewohnern des Dorfes gewesen. Seine Erfolge basieren nicht zuletzt auf erfolgreichem Fundraising und der damit ermöglichten Durchführung von wichtigen Projekten. Das Beispiel Naplus. Im Gegensatz zu Lasuf ist Naplus eine der größten Städte in der Westbank mit etwa 220.000 Einwohnern. Bei den Lokalwahlen von 2017 initiierte der frühere Bürgermeister von Naplus, Atli Uaish, eine gemeinsame Liste, angeführt von Hamas. Atli Uaish ist Hamas-Mitglied, mit Fate, unter der Führung von Sametu Bayli, zwar kein eingetragenes Fate-Mitglied, aber Fate zugerechnet und in enger Koordination mit Fate und einer Gruppe von Unabhängigen unter Führung von Muhammad Shunna. Die Liste gewann die Wahlen, hatte allerdings ein Riesenproblem infolge einer extrem niedrigen Wahlbeteiligung, gerade 25%. Hamas stellte nach den Wahlen 5 Abgeordnete im Stadtrat, Fate 3 und die Unabhängigen 3, zusätzlich zu einer Jugendliste mit 2 Abgeordneten. Die Mehrheitsverhältnisse, die sich herauskristallisierten, waren 8 Abgeordnete, die mit Atli Uaish stimmten, und 5 Abgeordnete, die mit Tubaili stimmten. Durchaus vergleichbar mit Lasuf kamen Uaish und Tubaili zu einem Rotationsabkommen 2 Jahre Uaish als Bürgermeister, also von 2017 bis 2019, danach 2 Jahre Tubaili. Die Rotation funktionierte. Allerdings gab es doch reihenweise Probleme, vor allem kontinuierliche Korruption auf der Seite der Fate, gekoppelt mit dem Versuch, die Hamas und die Unabhängigen auflaufen zu lassen, auszutricksen und zu hintergehen, wo immer möglich. Das zeigte sich am deutlichsten bei der Vergabe von Stellen in der Stadtverwaltung. Die Gründe für den, wenn auch begrenzten, Erfolg sind in einer sehr speziellen persönlichen Konstellation zu finden, zuerst und vor allem die langjährigen persönlichen, teils verwandtschaftlichen, Beziehungen zwischen Atli Uaish und Sametu Bayli. Vor allem aber spielte Atli Uaish als Ergebnis seiner außergewöhnlichen Führungspersönlichkeit eine zentrale Rolle. Seine finanzielle Unabhängigkeit verstärkte dies. Atli Uaish vertritt Merkites in Naplus und über die gesamte Westbank. Wer ist Atli Uaish? In den Wahlen von 2005 erzielte er, auf einer gemeinsamen Liste mit Unabhängigen, einen eindrucksvollen Wahlgewinn, bei gleichzeitig hoher Wahlbeteiligung, knapp 70%. Seine Liste gewann 13 von 15 Sitzen, nur 2 Sitze gingen an Fatah. Die Bilanz aber, die er nach 2017 zog, war eindeutig: wir sind gescheitert. Aus diesem Grund nahm er nicht mehr an den Wahlen von 2022 teil.